NDR Info. Themen des Tages.
Aus Hamburg mit Anna-Lu Beckmann. Ehrengäste aus aller Welt, hunderttausende Menschen auf dem Petersplatz und ein feierlicher Gottesdienst. Leo XIV. Hat nun offiziell sein Papstamt angetreten. Wir blicken gleich mit unserem Korrespondenten nach Rom. Außerdem sprechen wir in den NDR Info Themen des Tages über die heutigen Wahlen in Polen oder auch in Portugal. Und in der kommenden halben Stunde schauen wir nach New York, wo ein Segelschulschiff die Brooklyn Bridge rammte. Heute ist Sonntag, der 18. Mai. Sie hören NDR Info. Papst ist er schon und heute ist Leo XIV. Offiziell in sein Amt eingeführt worden. Die Einführungsmesse zog unzählige Menschen an. Der Petersplatz war auch heute wieder voll. Auch Prominenz aus aller Welt machte sich auf den Weg nach Rom. Moritz Pompel war vor Ort dabei.
Der vielleicht bewegendste Moment ereignet sich, als Kardinal Luis Antonio Tagle den goldenen Fischerring nimmt und ihn Leo XIV. An die rechte Hand streift. Als eines der Insignien, die ihn von nun an als Papst auszeichnen. Plötzlich steht da vorn auf dem Petersplatz ein gerührter Mann, der kurz die Augen schließt. Der dann einen Moment den Ring an seiner Hand anschaut, fast als könne er das Ganze noch nicht fassen. Zu geschätzt 200.000 Menschen, sagt Leo. Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch, als ein Bruder, der sich zum Diener eures Glaubens und eurer Freude machen und mit euch auf dem Weg der Liebe Gottes wandeln möchte. Der möchte, dass wir alle eine einzige Familie sind. Der Fischerring mit Petrus darauf unterstreicht seine Rolle als Menschenfischer, als einer, der die Menschen für den christlichen Glauben begeistern soll. Viele Anwesende auf dem Petersplatz sind das längst. Zum Beispiel Manu aus Berlin, die zunächst skeptisch war nach der Papstwahl.
Wir waren alle ein bisschen geschockt, als wir gehört haben, dass es ein amerikanischer Papst wurde. Aber es war wirklich nur ein ganz anfänglicher Schock, als er dann sprach. Haben wir uns sehr, sehr gefreut und wir hoffen einfach, dass er dem Weg, den unser Franziskus gegangen ist, dass er den wirklich auch weitergeht. Weil Frauen müssen auch ein bisschen was zu sagen haben.
Dass der neue Papst der Homo-Ehe oder Frauen in Weiheämtern gleich mal eine Abfuhr erteilt hat? Manu hofft auf schrittweise Veränderungen während seines Pontifikats. Jetzt überwiegt aber erstmal die Begeisterung. Und die hat bereits vor dem Gottesdienst einen ihrer Höhepunkte erreicht. Als Papst Leo im weißen Papamobil durch die Menge fährt, die ganze Prachtmeile bis hinunter zum Tiberfluss. Uno spettacolo, ein Spektakel, ruft ein Italiener in sein Handy hinein. Gabriel Weiß aus Bonn mit 4 Freunden, eigentlich für einen Junggesellenabschied in Rom, glaubt an den Neuen.
Er scheint klarer zu kommunizieren als Franziskus. Und das schätze ich sehr. So wie ich Leo wahrgenommen habe, ist er aber auch nicht kühl. Der ist ja als Missionar dann irgendwie wirklich in die kleinen Gemeinden da gegangen, war da wirklich ganz, ganz volksnah. Und insofern glaube ich, dass er auch da den richtigen Ton treffen wird.
Für Papst Leo geht es nach der Fahrt im Papamobil zunächst in den Petersdom hinein, genauer gesagt hinunter ans Grab des Apostel Petrus, der als erster Papst überhaupt gilt. Hier liegen die Insignien bereit, die er gleich während des Gottesdienstes auf dem Platz von den Kardinälen überreicht bekommt. Neben dem Fischerring auch das Pallium, eine Art Wollschal als Zeichen, dass er jetzt der Hirte für weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken ist. Draußen auf der Ehrenloge sitzen Delegationen aus aller Welt. Bundeskanzler Merz ist darunter. Er wird später berichten, dass sich am Rande Gespräche mit Ukraines Präsident Zelensky ergeben haben und mit US-Außenminister Rubio. Merz bezeichnet die Amtseinführung als erhebenden Augenblick. Dass der Papst in seiner Predigt ähnlich wie sein Vorgänger Franziskus das aktuelle Wirtschaftsmodell kritisiert, das die Ressourcen der Erde ausbeute, kommentiert Merz so.
Dass ein Papst auf solche Dinge aufmerksam machen muss, gehört zu seiner ureigensten Aufgabe. Ich fühle mich mit dem, was wir soziale Marktwirtschaft in Deutschland nennen, damit nur sehr begrenzt angesprochen.
In einer Zeit voller Zwietracht und Gewalt. In diesem Teig, sagt Papst Leo, soll seine Kirche ein kleines Stückchen Sauerteig sein, das die Einheit fördert, die Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit. Deshalb sind auch Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen gekommen, egal ob Christen, Juden oder Muslime. Leo XIV. Ist jetzt auch ganz offiziell Papst.
Rund 200.000 Menschen feierten Papst Leo heute bei seiner Amtseinführung. Moritz Pompel berichtete für uns aus Rom. Und wir haben es in den Nachrichten gehört, am Rande der Messe gab es auch politische Gespräche. So haben sich etwa US-Vizepräsident J.D. Vance und US-Außenminister Rubio mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen. Zelensky hat dort erneut betont, wie wichtig eine bedingungslose Waffenruhe ist. Die Ukraine hat in der Nacht nach eigenen Angaben den größten Drohnenangriff aus Russland seit Kriegsbeginn gemeldet. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, setzte Russland seit der Nacht mehr als 270 Drohnen ein. Knapp 90 davon seien zerstört worden. Linda Grothold mit den Einzelheiten.
Behördenangaben zufolge wurde in der Hauptstadt Kiew eine Frau getötet. Drei Menschen, auch ein vierjähriges Kind, wurden demnach verletzt. Angegriffen wurden zudem Ziele in den Gebieten Dnipropetrovsk und Donetsk. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Sviridenko sagte, Russland habe ein klares Ziel, weiterhin Zivilisten zu töten. Russland bestätigte die Angriffe bisher nicht. Das russische Militär erklärte aber seinerseits, 25 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Vertreter der Ukraine und Russlands hatten am Freitag zum ersten Mal seit mehr als 3 Jahren direkte Gespräche geführt. Auf eine Waffenruhe konnten sie sich aber nicht einigen. Morgen will US-Präsident Trump sowohl mit seinem russischen Amtskollegen Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefonieren.
Und Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, vor dem Putin-Telefonat noch einmal mit Trump reden zu wollen. Israel hat nach eigenen Angaben seine neue Bodenoffensive im Gazastreifen gestartet. In der Nacht sorgten zudem israelische Luftangriffe für zahlreiche Todesopfer. Israels Vorgehen wird international scharf kritisiert. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Militäraktion im Gazastreifen mit dem Namen Gideons Streitwagen ausgeweitet. Nun sollen auch Bodentruppen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens, sowohl im Norden, aber auch im Süden vorrücken, um strategische Teile zu besetzen und, so sieht es der Plan vor, zu halten. Es sollen laut Militärangaben dabei aktive Soldaten, aber auch Reservisten zum Einsatz kommen. In den vergangenen Wochen hatte das Militär Zehntausende Einberufungsbescheide verschickt. In der Mitteilung der Armee hieß es weiter, die israelische Luftwaffe habe in der vergangenen Woche zur Vorbereitung einer größeren Bodenoffensive mehr als 670 Ziele angegriffen, um Waffenlager, Tunnel, Raketenabschussrampen und Terroristen der Hamas anzugreifen. Laut dem Hamas-geführten Gesundheitsministerium seien allein in der vergangenen Nacht in Gaza mindestens 81 Menschen bei Luftangriffen getötet worden. Die Zahlen lassen sich nicht bestätigen.
Heute ist großer Wahltag im europäischen Ausland. In Rumänien wird gewählt, in Portugal wird gewählt und auch bei unseren Nachbarn im Osten, in Polen, stehen heute Wahlen an. Dort läuft die erste Runde der Präsidentenwahl und eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf war die Sicherheit, auch aus Sorge vor Putin. Es ist die Rede von einem Richtungsentscheid. Setzt sich der liberale Kandidat durch oder wird die nationalpopulistische PiS stärker? Das wollen wir jetzt vertiefen mit Martin Adam in unserem ARD-Studio in Warschau. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie denn heute die Stimmung an diesem Wahltag in Polen ist.
Na, im Moment ist sie in Warschau und in großen Teilen Polens vor allem verregnet. Und das ist zwar immer so ein bisschen banal, wenn man das sagt, auf die Wahlbeteiligung wirkt sich das aber sichtbar aus. Wir haben jetzt die letzten aktuellen Zahlen 12 Uhr mittags bekommen. Und da lag die Wahlbeteiligung bei gut 20%. Und das ist schon relativ wenig. Also bei der Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren waren das gut 4% mehr. Und da machen sich jetzt viele Beobachterinnen und Beobachter in Polen auch Sorgen. Hier im Fernsehen laufen große Schrifttafeln durch. Niedrige Wahlbeteiligung, geht wählen, Ausrufezeichen. Weil eben doch sehr, sehr viel auf dem Spiel steht bei dieser Wahl.
Und anders als in Deutschland gibt es ja in Polen keine Hochrechnungen, also es gibt derzeit noch keine Zahlen. Wann können wir denn damit rechnen?
Das System hier läuft tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt sogenannte Exit-Poll-Befragungen, also Nachwahlbefragungen. Menschen kommen aus der Wahlkabine oder aus dem Wahllokal raus und draußen stehen dann die Umfrageinstitute und fragen danach, was die Menschen gewählt haben. Und diese Zahlen werden einmal veröffentlicht, 21 Uhr, nämlich genau dann, wenn die Wahllokale schließen. Und das ist die einzige Zahl, die wir denn, oder die einzige Stimmverteilungsangabe sozusagen, die wir denn auch erstmal haben. Dann ist Funkstille und morgen im Laufe des Vormittags soll dann das vorläufige Ergebnis veröffentlicht werden.
In Polen war ja häufig die Rede, gerade im Vorfeld, von einer sogenannten Schicksalswahl. Was steht denn heute, beziehungsweise wahrscheinlich ja bei der kommenden Stichwahl dann in 2 Wochen, auf dem Spiel für das Land, aber auch für seine Bürger und Bürgerinnen?
Ja, das, was hinter dieser Präsidentschaftswahl 2025 steht, ist eigentlich die Parlamentswahl 2023, die hier fortgesetzt wird. Damals hat sich eine Mehrheit der polnischen Bevölkerung nach 8 Jahren absoluter Mehrheitsregierung der nationalpopulistischen PiS dafür entschieden, diese PiS abzuwählen. Und dazu muss man jetzt im Hinterkopf haben, dass die PiS in diesen 8 Jahren eben mit viel Macht ausgestattet und dem Präsidenten auf ihrer Seite den polnischen Staat, die polnische Gesellschaft auf allen Ebenen, wo sie irgendwie zugreifen konnte, umgebaut hat. Das ging um die öffentlichen Medien, es ging um die Gerichte, es ging um Museen, um Kultureinrichtungen, um Schulen, alles, was man sich denken kann. Und das ist abgewählt worden 2023 zugunsten eines demokratischen, proeuropäischen Kurses. Und diese Regierung um Donald Tusk, die seitdem regiert, kann aber nur sehr wenig erreichen, hat auch eine relativ magere Bilanz, weil der Präsident in Polen sehr mächtig ist. Der hat ein Vetorecht und kann jedes Gesetz blockieren. Und das macht Andrzej Duda, der PiS-nahe noch amtierende Präsident, und blockiert viele zentrale Reformversprechen. Und das ist die Frage, um die es gerade geht. Wenn der liberale Kandidat der Regierungspartei, Trzaskowski, gewinnt, dann besteht die Chance, dass dieser Reformkurs tatsächlich realisiert wird. Sollte Karol Nawrocki, der Kandidat der nationalpopulistischen PiS, gewinnen, und auf diese beiden läuft es am Ende in der Stichwahl höchstwahrscheinlich hinaus, sollte Nawrocki gewinnen, muss man davon ausgehen, dass bis zur nächsten Parlamentswahl 2027 hier weiterhin einfach blockiert wird. Und dann hat die PiS wiederum ganz gute Chancen, zurückzukommen an die Macht.
Schauen wir vielleicht nochmal auf die Auswirkungen, die das Ganze für uns haben könnte. Kanzler Merz, der reiste direkt nach Amtsantritt nach Frankreich und auch nach Polen, und er machte auch in seiner Regierungserklärung deutlich, er wolle die internationalen Beziehungen Deutschlands verbessern und auch die Wichtigkeit Europas wieder nach vorn stellen. Also was könnte dieser Wahlausgang in die eine oder auch in die andere Richtung auch für das deutsch-polnische Verhältnis bedeuten?
Ja, es ist eine ganz grundlegende Entscheidung auch für dieses deutsch-polnische und letzten Endes aber auch polnisch-europäische Verhältnis. Denn die nationalpopulistische PiS hat ganz stark vor der Wahl 23, ganz stark auch jetzt wieder, aber im Grunde seit Jahren so ein Feindbild-Narrativ gepflegt. Und da geht es stark um Deutschland. Da geht es darum, dass immer wieder erzählt wird, dass die Europäische Union eigentlich von Deutschland kontrolliert werde, sich in die polnischen Wahlen einmischt, dass Donald Tusk eigentlich ein geheimer deutscher Agent sei und das alles eben immer in Anspielung auch auf den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung Polens damals, mit dem Ziel, Polen klein zu halten, heißt es dann. Leben unter dem deutschen Stiefel. Und diese Verschwörungserzählung, die verfängt in Teilen der Bevölkerung, eben in der Kernwählerschaft der PiS. Und sollte Karol Nawrocki, der PiS-Kandidat, gewinnen und sollte dann auch in der Perspektive die PiS bessere Chancen haben, zurück an die Macht zu kommen, dann wird aus diesem deutsch-polnischen Verhältnis und der Idee, mit Frankreich zusammen ein neues Weimarer Dreieck aufzubauen und damit tatsächlich so eine Art neuen Reformmotor auch für die Europäische Union zu schaffen, dann wird das deutlich schwerer. Einfach weil dieser Präsident dann sehr effektiv blockieren kann. Man wird das nicht am ersten Tag spüren, denn die Regierung ist ja erstmal weiterhin dieselbe und die ist daran interessiert, mit Deutschland und der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Aber mittelfristig wird das dann doch eine große Herausforderung.
Und das waren Einschätzungen von unserem ARD-Korrespondenten in Warschau, Martin Ader. Und währenddessen geht es in Portugal heute um die vorgezogene Parlamentswahl. Rund 10,8 Millionen Stimmberechtigte im Innen-, aber auch im Ausland konnten heute ihr Kreuzchen setzen und so über die Zusammensetzung der 230 Mandate im Parlament entscheiden. Viele Portugiesen machten sich allerdings nur widerwillig auf den Weg zur Wahlurne, wie Anna Mund aus Lissabon berichtet.
Trotz des wechselhaften Wetters in Teilen des Landes strömen an diesem Morgen Portugiesinnen und Portugiesen in die Wahllokale. Doch viele von ihnen sind nicht gerade begeistert, dass sie nach einem Jahr schon wieder wählen müssen. Maria Teixeira ist frustriert. Schließlich kosten Wahlen auch viel Geld. Sie hätte sich gewünscht, dass die Regierung weitermacht. Im März war Portugals konservativer Ministerpräsident Luís Montenegro nach nur einem Jahr im Amt über einen Korruptionsverdacht gestürzt. Er verlor eine Vertrauensfrage im Parlament und Portugals Präsident rief Neuwahlen aus. Unnötig, findet Hector Oliveira. Schließlich habe die konservative Regierung einen guten Start hingelegt. Sie haben gut regiert, Geld verteilt und die Inflation in Schach gehalten. Er hoffe, dass das Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz die Wahl erneut gewinne. Tatsächlich sind Portugals Wirtschaftsdaten seit Jahren positiv. Doch nach wie vor kommt der Aufschwung bei vielen Menschen nicht an. Die Gehälter sind vergleichsweise niedrig. Andrea Constantino, die mit ihrer Familie in das Wahllokal im Lissabonner Stadtteil Benfica gekommen ist, sieht die vorgezogene Neuwahl als gute Gelegenheit für einen politischen Kurswechsel. Sie hofft auf eine linke Koalition, die mehr auf soziale Themen setzt. Die Rechte der Arbeiter, der Zusammenhalt, der Sozialstaat. Sie wünscht sich vor allen Dingen eine Gesellschaft, die möglichst gerecht ist. Für Miguel Melo und Katja Correia gehört die Krise im Wohnungswesen zu den wichtigsten Themen. Wohnraum ist für viele nahezu unerschwinglich, insbesondere in den Großstädten Porto und Lissabon. Wir haben Glück, weil wir schon vor einiger Zeit ein Haus gekauft haben. Aber das ist ein super wichtiges Thema und keine Partei hat Lösungen dafür auf den Tisch gelegt. Fabio Marques, der sein Kind auf dem Arm trägt, sorgt sich vor allem um Bildung und Gesundheit. Das öffentliche Bildungs- und Gesundheitswesen steckt in einer tiefen Krise. In den Krankenhäusern fehlen Fachkräfte. Es kann doch nicht sein, dass Krankenhäuser und Notaufnahmen ständig geschlossen sind. Das ist schon fast normal bei uns. Wie viele in Portugal fürchtet er sich, dass aus der Wahl erneut eine instabile Regierung hervorgeht. Es muss Verständigung geben, egal wer gewinnt. Erwartet wird, dass die migrationskritische Partei Chega, zu Deutsch Es reicht, erneut auf dem dritten Platz landet. Mit ihr wollen weder die Konservativen noch die Sozialisten zusammenarbeiten. Ich bin nicht gegen Migration, sagt Sandra Simasch vor dem Wahllokal. Aber die Menschen sollten schon eine Wohnung haben, ein anständiges Gehalt und nicht auf der Straße leben. Dafür habe die Rechtsaußenpartei Chega ihrer Meinung nach allerdings keine guten Lösungen. Die letzte Regierung in Portugal hat nur ein Jahr durchgehalten. Nun hoffen die Menschen vor allem auf mehr Stabilität.
Portugal wählt. Anna Mund schilderte, was die Menschen dort bewegt. Und wir werfen jetzt in den Themen des Tages auf NDR Info einen Blick nach New York. Dort hat am Abend ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine die berühmte Brooklyn Bridge gerammt. Was genau passiert ist, das besprechen wir mit unserem USA-Korrespondenten Samuel Jakisch. Und er erklärt zunächst, wie es überhaupt zu der Kollision kam.
Ja, das war gestern Abend gegen 20.20 Uhr Ortszeit. Das war ein sehr angenehmer, warmer Abend in New York City. Und deswegen waren viele Menschen unterwegs am East River und auch an den Piers von Manhattan unter der großen Brooklyn Bridge. Und die wollten dieses riesige Segelschiff sehen, die Cuauhtémoc, die da festlich hell beleuchtet war, voll besetzt und eine große mexikanische Flagge wehen hatte am Heck. Dieses Schiff sollte aufbrechen, in See stechen. Ist abgelegt von Pier 17, direkt neben der Brooklyn Bridge. Und dann auch eine Weile manövriert, aber hat plötzlich dann eben seinen Antrieb anscheinend verloren und ist auf dem East River rückwärts den Fluss entlang getrieben in Richtung dieser Brücke. Und weil dieses Schiff über 40 Meter hoch ist, sind dann alle drei Masten mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Es gab ein lautes Krachen, alle drei Masten knicken ab, etwa so auf zwei Dritteln der Höhe. Und diese Masten und die Takelage auch, die waren voll besetzt mit Dutzenden von Matrosen bzw. Kadetten zu diesem Zeitpunkt. Und man kann auf vielen Videos online sehen, wie diese Menschen dann während und nach der Kollision hilflos in den Seilen hängen, teilweise auch hinunterstürzen. Und dabei sind offenbar zwei Matrosen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden.
Laut dem New Yorker Bürgermeister sollen sich ja einige von ihnen, von diesen Verletzten, in einem kritischen Zustand befinden. Hat sich an deren Verfassung denn etwas verbessert?
Das jüngste Update, das wir haben, stammt von heute Vormittag Ortszeit in New York. Da ist von 19 Verletzten die Rede, davon 11 in einem kritischen Zustand. So hat es das Büro des Bürgermeisters Eric Adams mitgeteilt. Da kämpfen also die Ärzte noch um die Gesundheit dieser Menschen. Die übrige Besatzung und auch die leichter Verletzten, die sollen jetzt sehr schnell nach Hause gebracht werden, zurück nach Mexiko. So hat es das mexikanische Marineministerium mitgeteilt, damit diese Kadetten dann auch schnell wieder bei ihren Familien sein können.
Ist denn mittlerweile bekannt, wie es überhaupt dazu kommt, also was die Unfallursache ist?
Da hat sich auch die New Yorker Polizei bisher sehr bedeckt gehalten. Da wird noch heftig nachgeforscht. Also dieses Schiff, das ist jetzt abgeschleppt worden. Das liegt an Pier 36, also Lower East Side. Und dort wird jetzt erstmal genau untersucht, wie es denn zu dieser Kollision kommen konnte. Es ist offenkundig, dass der Antrieb irgendwie ausgefallen war, dass dieses Schiff unfähig war zu steuern, zu manövrieren. Es ist aber noch nicht bekannt, warum. Und auch der genaue Zeitablauf bis zu der Kollision, also wie viel Zeit war da noch übrig, wäre da geblieben, um zu reagieren, um vielleicht diese Menschen da oben runterzuholen oder sonstige Protokolle durchzuführen. Das ist alles jetzt noch Gegenstand der Untersuchung.
Zwischenzeitlich musste ja die vielbefahrene Brooklyn Bridge auch gesperrt werden. Ist das Wahrzeichen dann beschädigt worden?
Anscheinend nicht. Also die Brücke war sehr stark befahren, auch am frühen Abend noch. Das ist ja ein Verkehrsnadelöhr zwischen Manhattan und Brooklyn, diesen beiden Stadtteilen von New York City. Die Polizei musste die Brücke dann erstmal sperren, um zu untersuchen. Gab es irgendwelche strukturellen Schäden, die jetzt die Stabilität dieser Brücke eingeschränkt hätten? Das war aber nicht so. Und inzwischen hat dann die Stadt sie auch heute Morgen Ortszeit wieder freigegeben. Also wer jetzt an die Bilder denkt von vor etwas mehr als einem Jahr, als ja hier in Baltimore, auch ganz in der Nähe, dieser riesige Frachter gegen die Key Bridge geknallt war und da sie eingestürzt ist, von das ist jetzt diesmal nicht der Fall gewesen. Es waren offenbar nur leichte Schäden und die Stadt muss sich keine Sorgen machen um ihr Wahrzeichen und auch der Verkehr kann dort wieder fließen.
Warum war das Segelschulschiff der mexikanischen Marine überhaupt in New York?
Das ist die Aufgabe eines solchen Segelschulschiffes, auch ein bisschen zu repräsentieren. Also die Cuauhtémoc, das ist ein Schulschiff, sieht ein bisschen aus wie die Gorch Fock der deutschen Marine und nur halt komplett weiß mit drei großen Masten und sie hat denselben Zweck. Also die dient der Offiziersausbildung und eben auch repräsentativen Zwecken, ist erst in den 1980er Jahren gebaut worden, also vergleichsweise jung für so ein Schiff. Und das war eigentlich auf dem Weg von Mexiko bis nach Island und sollte eben dann aus dem New Yorker Hafen in See stechen für diese große Überfahrt. 270 Menschen umfasst die Besatzung und ja, war eben zum Zeitpunkt des Unfalls auch voll besetzt.
Und das waren Informationen von unserem USA-Korrespondenten Samuel Jakisch. Und zum Schluss wagen wir nochmal den Blick in Richtung Sport. Heute ist ja der letzte Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga und Martin Seidemann fasst den Sporttag für uns zusammen.
Alle Fans von Eintracht Braunschweig müssen sich folgende Daten notieren. Freitag der 23.05. und Dienstag der 27.05. Das sind nämlich die Termine für die Relegationsspiele. Und Eintracht Braunschweig muss diesen Umweg nehmen, um in der zweiten Fußball-Bundesliga zu bleiben. Die Niedersachsen haben am letzten Spieltag einen richtig schlechten Tag erwischt und mit 1:4 gegen Nürnberg verloren. Trainer Daniel Scherning versuchte sich selbst und seiner Mannschaft Mut zuzusprechen.
Wir haben oft genug in dieser Saison gezeigt, dass wir aufstehen können, wenn wir hingefallen sind. Und das werden wir machen müssen, definitiv. Aber es ist ein anderer Wettbewerb. Es ist ein Gegner, der natürlich die letzten beiden Spiele auch gesehen hat von uns, aber auch die Phase davor. Und wir haben es selbst in der Hand. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wir haben es selbst in der Hand. Wir können das über zwei Spiele regeln, dass wir eine andere Leistung als heute in der ersten Halbzeit brauchen. Das steht außer Frage.
Der Relegationsgegner steht schon fest. Am kommenden Freitag geht es zunächst im eigenen Stadion gegen Saarbrücken. Der erste FC Köln ist der zweite Aufsteiger neben dem HSV und hat sich mit dem 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern sogar die Zweitligameisterschaft gesichert. Dafür gibt es eine radkappenähnliche Trophäe, die eigentlich der HSV mit Kapitän Sebastian Schonlau morgen seinen Fans präsentieren wollte. Aber dafür reichte die 2:3-Niederlage in Fürth nicht.
Über allem steht der Aufstieg. Ja, das werden wir uns nicht kaputt machen lassen. Klar, wir wollten die Meisterschaft, weil wir ja auch glauben, dass wir da uns das verdient hatten. Aber es hat heute nicht geklappt. Nichtsdestotrotz, wir haben was Großartiges geschaffen. Es hat 7 Jahre gedauert und das steht im Vordergrund.
Der HSV ist aufgestiegen, der erste FC Köln genauso und auch der SV Elversberg könnte es noch in die Bundesliga schaffen. Nach dem 2:1-Sieg auf Schalke dürfen die Saarländer mit Abwehrspieler Maurice Neubauer in die Relegation. Hätte vor der Saison auch keiner gedacht.
Hat jeder unterschrieben und ich glaube, wäre irgendwo vielleicht sogar ein bisschen Träumerei gewesen. Aber ich glaube, in der Laufe der Saison hat sich wirklich herauskristallisiert, dass wir einfach ein geiles Team sind und dass jeder Bock hat und dass wir irgendwo auch zu Recht da oben stehen.
In München hat der FC Bayern heute seine Meisterschaft gefeiert. Nichts Neues für die Münchner, es ist der 34. Meistertitel, wohl aber für Sportchef Max Eberl. Für ihn ist es die erste.
Es ist extrem emotional, es macht extrem stolz, weil ich kannte die Bilder halt leider nur als Konkurrent aus der Ferne, obwohl ich hier groß geworden bin. Und dementsprechend jetzt 2025 hier zu stehen mit diesen 15.000, 20.000 Menschen im Rücken, das ist außergewöhnlich.
Jedenfalls für Bayern-Manager Max Eberl. Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen im italienischen Imola gewonnen. Volker Hirt mit den Einzelheiten.
Dieser Sieg kam überraschend, denn Max Verstappen war so gar nicht zufrieden mit seinem Auto, das in wesentlichen Teilen verändert nach Imola kam. Aber das aerodynamische Update scheint wider Erwarten im Rennen funktioniert zu haben. Zugute kam dem Weltmeister auch, dass er das Startduell gegen Oscar Piastri, der von Position 1 ins Rennen ging, gewonnen hatte. McLaren-Pilot Piastri wurde am Ende Dritter hinter seinem Teamkollegen Lando Norris. Nico Hülkenberg konnte gegenüber dem Qualifying ein paar Plätze gut machen und wurde Zwölfter.
Max Verstappen ist Dritter der Gesamtwertung, es führte Australier Oscar Piastri. Die Basketballer Löwen Braunschweig sind mit einem souveränen Sieg ins Playoff-Viertelfinale gestartet. Gegen Würzburg setzten sie sich mit 92-79 durch. Tine Tedinger berichtet.
Das war mal eine Ansage zum Auftakt des Playoff-Viertelfinales. Die Löwen Braunschweig legen einen richtig selbstbewussten Auftritt hin vor fast 4.500 begeisterten Zuschauern. Gewinnen sie deutlich mit 92-79. Das spiegelt nicht ganz die Überlegenheit wider, die die Braunschweiger hier phasenweise gezeigt haben. Insbesondere von draußen agierte das Team vom Trainer des Jahres, Jesus Ramirez, traumwandlerisch sicher. Die ersten 8 Dreier fielen auf Braunschweiger Seite. Am Ende 14 von 26, eine Wahnsinnsquote, aber auch defensiv war das in vielen Phasen sehr, sehr stark und mannschaftlich geschlossen. Und so gewinnt Braunschweig souverän Spiel 1 mit 92-79.
Vorteil Braunschweig also. 3 Siege sind notwendig, um ins Halbfinale einzuziehen.
Der Sport mit Martin Seidemann in den Themen des Tages hier auf NDR Info an diesem Sonntagabend. Die Sendung finden Sie wie immer als Podcast auch in der ARD Audiothek. Falls Sie also mal die Themen des Tages im Radio verpassen sollten, schauen Sie doch gerne in die App. Und jetzt noch ein kurzer Blick auf die Zeit. Es ist gleich 19 Uhr. Kommen Sie gut durch den Abend.